Mein lieber Sepp Blatter, wir müssen ein ernsthaftes Wörtchen miteinander reden. Das war so nicht abgesprochen. Normalerweise war ganz klar, dienstagsabends, wenn WM-Spiele sind, keine Verlängerung. Keine WM-Spiele während meiner Sendung. Was ist denn da los gerade in Brasilien? Argentinien, Schweiz, nach wie vor 0-0. Und das in der 98. Minute. Das konnte doch vorher auch kein Mensch ahnen, oder? Also, trotz eine Stunde Film jetzt, ich halte euch auf dem Laufenden.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich bin Tom Westerholt und wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Wie gesagt, trotz Fußball-WM werfen wir heute einen Blick ins Kino. Natürlich gucken, welche Filme neu anlaufen. Und auf das, was jetzt am Sonntag hier in Berlin los war. Ganz schön großer roter Teppich am Potsdamer Platz. Europa-Premiere vom neuen Transformers-Film. Ist ein schwieriges Wort. Ist der vierte jetzt schon. Ära des Untergangs heißt der. Regisseur Michael Bay. Ihr wisst, das ist der, der immer so herrlich auf der Leinwand alles in Schutt und Asche legt. Ist nach Berlin gekommen, zusammen mit seinen Schauspielern, um den neuesten Film vorzustellen. Tausende Fans am roten Teppich. Ich war für euch mitten im Getümmel. Davon werde ich heute Abend ein bisschen erzählen in der Sendung, von diesem Irrsinn, der hinter so einer Premierenmaschinerie steckt. Dann, wie gesagt, die Neustarts der Woche von heute. Übermorgen ist Donnerstag, Kinotag. Da laufen die neuen an. Zum Beispiel Tammy mit US-Komikerin Melissa McCarthy. Es startet außerdem Die Mamba. Bei dem weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was ich von diesem Film halten soll. Christoph Maria Herbst in einem Film, der von der Ausrichtung her an so eine Mischung erinnert, ja, so eine Mischung zwischen Helge Schneider, Rowan Atkinson und dem Humor der 70er Jahre rosa-rote Panther-Filme mit Peter Sellers. Ich denke da noch drauf rum, wie ich den finde. Und ganz krass, neue Doku ab Donnerstag im Kino, The Unknown Known, also das Unbekannte Bekannte. Das ist ein etwa 120-minütiges Gespräch oder ja, sagen wir lieber Verhör zwischen dem Oscar-prämierten Regisseur Errol Morris und dem ehemaligen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Wahnsinn, was der Regisseur aus diesem ehemals hochrangigen Politiker rausgepopelt hat, der ja maßgeblich am Krieg in Afghanistan und im Irak beteiligt bzw. ja, dafür verantwortlich war und genau genommen es eigentlich auch immer noch ist. Dazu gibt's die Filmnews mit Inga Hinnenkamp, mit Nachrichten von den Filmsets der Welt, was gerade wo abgeht. Seid meine Gäste am Radio bis 21 Uhr. Vorhang auf, Bühne frei. Eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Ja, okay. Ich gebe das gerne zu. Ich bin seit einigen Jahren schon sehr verliebt in Coldplay. Fantastische Band. Magic. In D-Radio Wissen, 8:09, Dienstagabend. Ihr hört eine Stunde Film. Nächste Woche wird Donald Rumsfeld 82 Jahre alt. Zweimal war er US-Verteidigungsminister in den 70ern im Kabinett von Präsident Gerald Ford und von 2001 bis 2006 uns allen noch bestens im Gedächtnis im Kabinett von George W. Bush. Am Donnerstag kommt ein Film in die Kinos, eine Dokumentation über diesen Donald Rumsfeld mit ihm als ja, selbst und Hauptdarsteller, denn der Regisseur Errol Morris hat ihn viele Stunden vor laufender Kamera interviewt und ihn zu seiner gesamten langen politischen Laufbahn befragt. Ist unfassbar, was Rumsfeld in den 2 Stunden, die wir im Kino dann zu sehen kriegen, da von sich gibt. Und das ist nicht so, dass der Regisseur da irgendwelche Dinge so aus dem Zusammenhang gerissen und einfach irgendwie zusammengeschnitten hätte, überhaupt gar nicht. Es geht natürlich viel oder ja vielleicht auch am meisten im Film um Donald Rumsfelds zweite Zeit als Verteidigungsminister unter George W. Bush, also um die Zeit auch nach den Anschlägen vom 11. September und die feste Überzeugung der US-Regierung damals, dass man in der Folgezeit nicht nur Osama bin Laden und Al-Qaida zum Feind erklären müsste, sondern eben auch Saddam Hussein und den Irak.
We can publicly acknowledge that the sanctions don't work over extended periods and stop the pretense of having a policy that is keeping Saddam in the box. When we know he's crawled a good distance out of the box. Within a few years, the US will undoubtedly have to confront a Saddam armed with nuclear weapons.
Das war genau das, was damals Gegenstand war. Man war sich absolut sicher, wenn man Saddam Hussein nur ein bisschen mehr Zeit lassen würde, dann würde der irgendwann Nuklearwaffen besitzen und auch einsetzen. Errol Morris fragt dann nach und will von Rumsfeld wissen, wie man überhaupt auf die Idee gekommen sei, damals vom Feindbild Al-Qaida und Bin Laden auf Saddam Hussein und den Irak umzuschwenken oder zumindest diesen Feindeskreis, diese Achse des Bösen zu erweitern und warum man damals dachte, Hussein muss doch etwas damit zu tun haben. Und da sagt Rumsfeld plötzlich, er sehe das und habe das auch immer schon alles ganz anders gesehen.
Oh, I don't think so. It was very clear that the direct planning for 9/11 was done by Osama bin Laden's people, Al-Qaida and in Afghanistan. I don't remember anyone in the Bush administration saying anything like that, nor do I recall anyone believing that.
Da sitzt also dieser Donald Rumsfeld vor laufender Kamera und sagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass irgendjemand aus der Bush-Regierung jemals behauptet hätte, Saddam Hussein oder der Irak hätte irgendetwas mit den Anschlägen zu tun gehabt. Und dann im nächsten Augenblick, und das macht der Regisseur sehr, sehr schlau, sieht man im Film eine Pressekonferenz aus dem Jahr 2003, in der Rumsfeld selber tatsächlich genau das tut. In ähnlicher Weise geht es im Film auch um das berühmt-berüchtigte Gefängnis von Guantanamo Bay zum Beispiel.
This prison was exceedingly well run. Yet the impression that's left is that it was a terrible place and people were tortured and people were abused. Prisons aren't pretty places, but that prison is probably as well run as any prison on the face of the earth. If you go and ask somebody in a big audience, how many people do you think were waterboarded at Guantanamo? And people stick their hands up and someone will say, well, hundreds. The answer is nobody.
Nicht einen einzigen Fall von Waterboarding-Folter hätte es in Guantanamo gegeben, was dann später in Afghanistan oder irakischen Strafgefangenenlagern wie Abu Ghraib oder ähnlichen geschehen wäre. Das sei etwas völlig anderes gewesen. Und immer wieder sagt Rumsfeld, wir haben das alles damals immer so entschieden, weil wir das damals für absolut zuverlässige Geheimdienstinformationen gehalten haben, die sich dann teilweise später einfach als falsch herausgestellt hätten. Es gibt ein Archiv, geschätzt so groß wie ein Fußballstadion. Das ist voll mit Donald Rumsfelds Notizen und Memos aus seinen knapp 50 Jahren als US-Kongressabgeordneter und seinen beiden Amtszeiten als Verteidigungsminister unter Ford und Bush. Aus diesen Unterlagen holt Regisseur Morris das, womit er Rumsfeld in dieser Doku konfrontiert und der sitzt da, redet über 9/11, über den Irak, Afghanistan, Guantanamo Bay, was auch immer, mit wirklich ganz geradem Rücken und beinahe stolz geschwellter Brust und immer so einem freundlichen Lächeln um die Mund. So als wäre er sich auch heute noch sicher, dass er politisch ja vielleicht nicht alles, aber wenigstens das Allermeiste richtig gemacht hätte. Ist wirklich absolut unglaublich, sich das anzuschauen. Deshalb übrigens steht auf den Filmplakaten, falls ihr die irgendwo schon gesehen habt, auch groß die Frage, warum lächelt dieser Mann? Berechtigte Frage. Wenn der Film bei euch in der Nähe irgendwo läuft, tut euch selbst den Gefallen und guckt ihn euch an. Nicht abschrecken lassen von dem teilweise etwas schwer verständlichen Englisch, was ihr eben im Originalton von Donald Rumsfeld gehört habt. Der Film ist natürlich bei uns im Kino untertitelt. Dann fallen einem manche Fach- oder politischen Begriffe ein bisschen leichter zu verstehen. The Unknown Known heißt dieser Film, läuft ab Donnerstag im Kino und ich habe tatsächlich mit offenem Mund da gesessen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
20 Minuten nach 8 in genau 3 Sekunden. Es ist immer noch Dienstagabend. Ihr hört eine Stunde Film in D Radio Wissen. Und zwischen Argentinien und der Schweiz steht es auch in der 110. Minute immer noch 0:0. Ihr habt also nichts weiter verpasst. Sicherlich ist der oder die ein oder andere von euch einmal oder mehrmals schon in den Genuss eines Transformers-Films zu kommen. Ihr wisst schon, das sind diese ehemaligen Hasbro-Spielzeuge, diese außerirdischen Wesen, die sich entscheiden können in ihrer Gestalt zwischen entweder roboterähnlich oder halt ein Fahrzeug, so zusammenfaltbar. Relativ großer Kassenerfolg gewesen. 2007, 2009 und 2011 kamen die ersten drei Teile raus, damals noch mit Shia LaBeouf in der Hauptrolle als Sam Witwicky in der menschlichen Hauptrolle. Jetzt ist der ganze Spaß neu aufgelegt worden. Sam Witwicky als Figur und Shia LaBeouf als Schauspieler ist raus. Dafür hat Mark Wahlberg Wahlberg das Ruder übernommen und ist jetzt im vierten Transformers-Film, der übernächste Woche bei uns in den Kinos anläuft, der menschliche Hauptdarsteller. Am Sonntag war große Europapremiere, zur Abwechslung mal nicht in London, da sind die nämlich sehr, sehr häufig, sondern hier bei uns in Deutschland in Berlin am Potsdamer Platz, so richtig mit großem rotem Teppich und natürlich mit einem riesigen Willkommenshallo der ungefähr 2000 Fans für den Hauptdarsteller.
Und jetzt dreh dich gleich richtig auf, denn wir freuen uns über Mark!
Ja, Mark Wahlberg stieg aus der schwarzen Limousine, ganz schick gemacht im Anzug. So kennt man den ja auch eher selten in seinen Filmen, ist er ja eher nicht so der Anzugträger. Und dann gab es wahnsinnig viele Autogramme und Selfies und auch dekomäßig hatte man sich irgendwie ordentlich ins Zeug gelegt zur Premiere. Es gab also eine ungefähr 7 Meter hohe Optimus Prime Figur, die am roten Teppich aufgestellt worden ist. Wer mit Optimus Prime nichts anfangen kann, das ist so ein bisschen der Obertransformer, also so der von den guten Roboterwesen aus dem All ist das so der Chef, den hatten sie da aufgebaut. Ja, dann gingen die Stars schön im Kreis und haben ihre Autogramme gegeben und haben ihre Selfies gemacht mit den Fans, die sich sehr gefreut haben und haben natürlich auch ein paar Fragen am roten Teppich beantwortet. Ich habe mit Mark Wahlberg genau drüber gesprochen, nämlich über diesen ganzen großen Zirkus, den diese Transformers-Filme eigentlich immer schon abliefern. Das ist ja mittlerweile auch ein riesen Franchise-Ding, also auch so ein Kinoserienteil, wo es nicht unerheblich darum geht, dass die Filme eben auch ordentlich Kasse machen. Hab mit ihm über diesen Druck gesprochen, den das Ganze mit sich bringt.
I didn't feel or think about the pressure of jumping into a franchise. I just felt like, you know, you have enough pressure on a daily basis making sure you give Michael Bay what he wants and expects as a director. He's a very demanding filmmaker, but he's my kind of guy. He brings out the best in all of us and also creates an environment and an atmosphere where we can be at our most creative.
Und auch wenn es der erste Transformers-Film für Mark Wahlberg war, ist es nicht der erste Michael Bay-Film für ihn. Die beiden haben schon einen Film zusammen gemacht vor gar nicht allzu langer Zeit. Eine Action-Komödie Pain and Gain und weil Mark Wahlberg selber gesagt hat, dass es im Endeffekt Michael Bay ist, der da den Ton angibt, habe ich ihn dann auch gefragt, wie das denn ist, dieses Arbeiten mit Michael Bay.
You know, he's the guy, you show up for him and you do what he wants you to do and hope that you don't get too beat up and you get to go home to your wife and kids and you don't ask for much more than that.
Hope that you don't get too beat up, also man merkt schon, die Filme, die Michael Bay dreht, die haben einfach einen ordentlichen hohen Actionanteil mit drin und da hofft man, sagt Mark Wahlberg, dass man also nicht zu viel abbekommt, nicht zu viele blaue Flecke und Prellungen einsammelt in den Stunt-Szenen, die Schauspieler bis zu einem gewissen Grad, ab wo dann der Stuntman übernehmen muss, natürlich auch selbst machen. Mark Wahlberg spielt im Film, um da kurz ein bisschen euch auf den Stand zu bringen, einen relativ erfolglosen Wissenschaftler, der so rumtüftelt. Die ganze Geschichte spielt 5 Jahre nach dem letzten Transformers-Film. Es gab ja eine Allianz zwischen den Autobots, also den guten Transformers und den Menschen, die die Erde gemeinsam verteidigen wollten gegen die Decepticons. Das sind die bösen Transformers. Und dann erfährt man so im Lauf dieses vierten Teils jetzt, dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss und dass also sämtliche Transformers von der Erde verbannt worden sind. In dieser Welt, in der die Menschheit jetzt lebt, spielt Mark Wahlberg diesen erfolglosen Erfinder und alleinerziehenden Vater einer Tochter, der in diesem Film wahnsinnig streng ist mit seiner 17-jährigen Tochter, ihr quasi alles verbietet, die darf so gut wie gar nichts. Und da Mark Wahlberg selber 2 Töchter hat, habe ich ihn dann beim roten Teppich mal gefragt, wie das denn ist, ob das quasi so ein bisschen im Film auch aus seinem eigenen Leben gegriffen ist.
I'm extremely protective of my daughters, especially. My boys, they could do whatever they want, right? That's how it always is. But the girls, no. And it's only because I am a guy and I was a jerk when I was younger and I didn't always treat girls the best way. So I want to make sure that I protect my little girls as best I can.
Ja, da wird tatsächlich Mark Wahlberg, der ehemals coole Marky Mark and the Funky Bunch, Musiker damals vor über 20 Jahren mittlerweile, da wird er richtig irgendwie oldschool protective als Vater und sagt irgendwie, weil er selber in seiner Jugend so ein Arsch war als Junge und auch mit den Mädels nicht immer so ganz umgegangen ist, wie es eigentlich richtig gewesen wäre, wie es anständig gewesen wäre, beschützt er heute seine beiden Töchter, also ganz besonders. War ganz interessant, was er so über sich auch erzählt hat am roten Teppich. Ich habe natürlich aber auch noch mit den Produzenten des Films gesprochen, unter anderem, und mit denen auch ein bisschen eingehender am roten Teppich mal drüber gequatscht, was diese ganze große Maschinerie, was diese Gelddruckmaschine Transformers angeht. Es gibt ja immer wieder Kritiken von vielen Seiten an diesen Filmen, dass sie letzten Endes ziemlich inhaltslos sind und nur darauf ausgerichtet sind, mit gewaltigen Effekten zu glänzen. Und ja, was die Produzenten dazu sagen, das werde ich euch gleich auch noch erzählen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es in Wölfe. Und das müssen sich jetzt leider auch die Schweizer sagen, denn ihnen bleiben vielleicht noch 2-3 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit, um das mittlerweile 1-0 der Argentinier aufzuholen. Gerade eben gefallen, Vorarbeit Lionel Messi und dann ein kurzer Querpass im 16er auf Di Maria und dann stand es 1-0 für Argentinien, wie gesagt in der 119. Minute. Die Schweizer haben noch ein bisschen Zeit, das nochmal auszugleichen und sich vielleicht noch ins Elfmeterschießen zu retten. So viel Aktualität schulde ich euch. Ansonsten war ich gerade eben mit euch auf der Europapremiere des 4. Transformers-Films Ära des Untergangs. Age of Extinction heißt er im Original. Am Sonntag war große Europapremiere in Berlin. Ich war für euch da, hab unter anderem mit dem Hauptdarsteller, mit Mark Wahlberg gesprochen über den neuen Film und habe auch mit den beiden Produzenten des Films gesprochen, mit Ian Bryce und mit dem Herrn Bonaventura. Das sind die beiden Produzenten des Films und habe sie am Teppich mal gefragt bei einem Film, der geschätzte Produktionskosten von weit über 200 Millionen Dollar hatte, was da eigentlich für die Produzenten so die größte Herausforderung ist.
I think we both found shooting in China was a brand new experience, you know, nobody had taken this big a film and it's two cultures trying to learn one another at the same time while you're moving as fast as you can. That was, I think, the biggest challenge for us.
And keeping your sense of humor while you're making a movie like this is good. And trying to keep it fresh and interesting with new characters and new robots and new locations, you know, that everybody is going to be interested in seeing.
Gerade Pfosten. Die Schweizer haben den Pfosten getroffen. Oh Gott, das ist so dramatisch. Ich habe die beiden gefragt, weil es diese Vorwürfe gibt an die Transformers-Produktionen, dass es ja im Endeffekt gar nicht wirklich um die Geschichte geht, um das, was im Film passiert, sondern dass es eigentlich nur eine einzige zur Schaustellung maximal gigantischer CGI-Effekte ist, also Computer-Generated Images, ein Film, der am Computer auf eine gigantische Größe aufgeblasen wird, in dem unheimlich viel Greenscreen-Material gedreht wird, und habe sie mal gefragt nach diesem The Bigger, The Better Aspekt, also ob es tatsächlich bei Transformers-Filmen schon darum geht, die Filme von Mal zu Mal immer noch ein Stückchen größer zu machen.
Well, I think it's about making sure that the audience has something that they're going to enjoy. It just happens to be bigger. It's not required to be bigger. It just turns out that way. You know, I think there's a tendency on sequels to just go bigger, but we tried to make it more interesting and do new things, and we happen to have gotten bigger as well. So we tried to do both.
Da hört man natürlich die Produzenten ganz klar raus. Nein, nein, sagen beide. Wir versuchen immer nur von Film zu Film es interessanter zu machen. Uns geht's gar nicht darum, dass alles immer noch ein bisschen größer ist. Ich will noch nicht zu viel über diesen neuen Film verraten, über den 4. Teil von Transformers. Über den reden wir dann ausführlich, wenn er in zwei Wochen bei uns im Kino startet. Aber ich kann euch so viel schon mal verraten. Auf eine ungefähr eineinviertelstündige Einleitung in die Geschichte, die wirklich relativ unerheblich ist, folgt dann nochmal ein 90-minütiger Showdown, in dem zwischen Transformers und Menschen alles in Schutt und Asche gelegt wird. Also wenn wir das zusammenrechnen, haben wir eine Filmdauer von 2-3 Viertelstunden, wovon die letzten 1,5 Stunden der eigentliche Showdown sind. Da soll mir kein Produzent erzählen, es ginge nicht darum, das alles immer noch eine Spur fetter und noch eine Spur dicker zu machen. Es wird höchstwahrscheinlich einen 5. Teil geben. Ob es einen 6. auch noch gibt, ist zurzeit nicht klar. Wenn der 5. dann rauskommt, werden wir sehen, was sie sich da einfallen lassen haben. Vielleicht brennt dann am Ende die Leinwand, ich weiß es nicht. Ganz interessant fand ich, dass noch jemand auf dem roten Teppich war, den man auf den ersten Blick gar nicht unbedingt erkennt, weil man den im Film bei uns in Deutschland im Kino überhaupt nicht sehen, dafür aber hören kann. Rainer Schöne war auch auf dem roten Teppich. Das hat mich sehr gefreut, weil ich den sehr mag. Das ist der Synchronsprecher von Optimus Prime. Also dieser, ne, was ich eben schon meinte, dieser Haupttransformer, dieser Obertransformer, wird von dem gesprochen, von Rainer Schöne. Und mit dem habe ich mal gesprochen über diese ganz besondere Rolle, die ihn ja mittlerweile auch schon, diese Sprechrolle, die ihn auch schon seit ein paar Jahren jetzt begleitet.
Das Besondere daran ist, dass die Leute sowas von darauf abfahren. Und das finde ich also ungewöhnlich, muss ich sagen, dass man auf eine Maschine und auf einen, ja, Roboter ist es ja nicht, aber auf so ein Wesen sowas von abfährt, das finde ich schon ganz besonders. Und dass es so eine Kultgeschichte geworden ist. Als ich das erste synchronisiert habe, da wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Natürlich nicht, weil ich bin ja nicht unbedingt das Zielpublikum für die Filme. Und ich warte schon auf den fünften Teil. Ja, das macht immer Spaß mit Tobias Meister, der Regisseur ist. Und der ist sehr cool. Und man muss halt aufpassen, man kann nicht die ganze Geschichte hintereinander wegsynchronisieren. Dann ist man nach ein paar Stunden, ist die Stimme müde. Ich will nicht gerade sagen, aber die Stimme ist, es ist anstrengend, weil man muss ja sich sehr auf tiefen Registern bewegen, weil Peter Karl natürlich von Hause aus diese wunderbar warme Stimme, tiefe Stimme hat. Aber er drückt auch wie ein Wildschwein, muss ich sagen.
Also selbst wenn man Rainer Schöne ganz normal reden hört und schon mal irgendwann einen Transformers-Film gesehen hat, dann, dann merkt man schon, ne, dass das die Stimme von Optimus Prime ist. Eine Sache muss ich noch nachholen zum Film, denn einige von euch, die sich mit den Transformers-Filmen auskennen, wissen, dass Megan Fox irgendwann auch rausgeflogen ist aus den Filmen. Die hatte sich nicht ganz so besonders gut benommen am Set, war dadurch rausgeschmissen worden. Es gibt eine neue Megan Fox, wenn man so will. Die Frau heißt Nicola Peltz, 19-jährige Amerikanerin. Die spielt im Film die Tochter von Mark Wahlberg und darf also jetzt in diesem Transformers-Film diejenige sein, die mit einer doch sehr, sehr knapp bemessenen Hotpants durchs Bild rennt. Mit der habe ich auch gesprochen und das möchte ich euch nicht vorenthalten, was sie über die Dreharbeiten gesagt hat.
I love it. I've only gotten a chance to be here. But I had, I'm having the best time and hopefully I get a second tomorrow to walk around.
Ja, I'm having the best time of my life. Und dann vielleicht noch das hier.
I guess, you know, everything has its challenges, but I mean, I feel so lucky to be in this film. I'm a huge Transformers fan and Michael Bay's a genius and I loved filming it.
Ja, was möchte ich euch mit diesen beiden Tönen vom roten Teppich sagen von Nicola Peltz? Ich drücke es mal vorsichtig aus. Diese Frau hat Size Zero und damit meine ich nicht unbedingt ihre Klamottengröße. Die Premiere an sich war schon sehr gelungen. Wie gesagt, 2000 Fans waren sehr, sehr begeistert von dem Spektakel am Potsdamer Platz. In übermorgen in zwei Wochen kommt der Film bei uns in die Kinos. Transformers, Ära des Untergangs. Und dann werden wir über diesen Film und was der kann oder nicht kann, auch noch ein bisschen ausführlicher reden. Hier gibt's gleich in eine Stunde Film die Film-News von den Filmsets aus aller Welt und nebenbei reiche ich euch die Info nach, dass Argentinien mittlerweile auch im Viertelfinale ist. 1-0 gewonnen in der Verlängerung gegen die Schweiz. Die Schweizer sind raus, tut mir persönlich leid. Argentinien ist weiter.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich bin Tom Westerholz. Hier kommen die Filmnews mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Neuer Computerschurke für die Avengers. Er ist der Schauspieler, den wir nur selten wirklich zu Gesicht bekommen, denn er war Gollum, King Kong oder auch Schimpanse Cäsar in Planet der Affen. Andy Serkis heißt er, seit vielen Jahren Spezialist dafür, computeranimierten Filmfiguren Leben einzuhauchen. Fachbegriff Performance Capturing. Nun kommt eine weitere Figur dazu. Bei den derzeit laufenden Dreharbeiten zum Superheldenfilm The Avengers 2 übernimmt Serkis die Rolle eines ebenfalls computeranimierten Bösewichts, mit dem es die Helden dann zu tun kriegen. Der 50-Jährige ist damit einer der meistbeschäftigten Blockbuster-Schauspieler Hollywoods. Allein in den kommenden Monaten wird er im neuen Planet der Affen, im neuen Star Trek, im nächsten Star Wars und jetzt eben auch im nächsten Avengers-Abenteuer Age of Ultron zu sehen sein, nur vermutlich wieder nicht zu erkennen sein. neue Details zu Ted 2. 2012 war die Komödie Ted mit Wahlberg und seinem lebendigen, sprechenden Teddy Ted der Erfolgsfilm des Jahres. Im nächsten Juni 2015 kommt die Fortsetzung ins Kino und Hauptdarsteller Wahlberg hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Während er jetzt gerade auf Promotour für seinen aktuellen Film Transformers Ära des Untergangs ist, hat er nämlich ansatzweise verraten, wie es mit seiner Filmrolle Bennett und dessen Teddy im zweiten Teil weitergeht. Bennett und Laurie, gespielt von Mila Kunis, sind getrennt. Bennett hat eine neue Freundin, gespielt von Amanda Seyfried. Das führt zu neuen Problemen zwischen Bennett und Ted und die könnten sich, so Wahlberg im Interview, durchaus irgendwo unterwegs abspielen. Freuen wir uns also auf Ted 2 als Roadmovie ab nächsten Juni. Was für ein Kim Jong-Unsinn. Die Hollywood-Stars Seth Rogen und James Franco sind bekannt für ihre Parodien und vergessen ihre Musikvideo-Verarsche von Kanye West und Kim Kardashian. In ihrem neuen Film The Interview legen sich die beiden nun mit dem wahnsinnigen nordkoreanischen Führer Kim Jong-un an. Spielen zwei Reporter, denen es irgendwie gelungen ist, ein Interview mit ihm zu bekommen. Und als die amerikanische Regierung davon Wind bekommt, kriegen die beiden den Auftrag, Kim Jong-un beim Interview einfach gleich zu töten. Eine Komödie für die Filmemacher, eine regelrechte Kriegserklärung für den echten Kim Jong-un. Aus Pyongyang hieß es als Reaktion, der Film sei ein kriegerischer Akt und werde nicht toleriert. Ein Sprecher des Diktators fügte hinzu, Kim Jong-un werde sich den Film, wenn er wirklich im Kino erscheine, sogar zu Überprüfungszwecken ansehen. Macher und Hauptdarsteller Seth Rogen wünschte ihm daraufhin via Twitter viel Vergnügen. Bei uns startet die Interview am 30. Oktober in den Kinos. Das Sherlock Comeback. Die vollen Terminkalender der Schauspieler Benedict Cumberbatch und Martin Freeman haben Sherlock-Fans weltweit zittern lassen. Würde es überhaupt eine vierte Staffel der britischen Erfolgsserie geben können? Es sieht derzeit zwar durchaus danach aus, aber weil wir darauf alle noch etwas länger warten müssen, kommt jetzt Dr. Watson-Darsteller Freeman mit einer frohen Botschaft um die Ecke. Es werde quasi als Überbrückung eine einzelne Sherlock-Weihnachtsfolge geben, bevor es dann irgendwann mit Staffel 4 weitergeht. Zum Inhalt sagte Freeman nichts weiter, außer dass auch die Einzelfolge natürlich auf einer der berühmten Vorlagen von Sir Arthur Conan Doyle beruhen werde. Achso, bevor ich es vergesse, mit Weihnachtsfolge ist aktuell Weihnachten 2015 und nicht etwa das aktuelle Jahr gemeint. Also tapfer sein, Sherlock-Fans.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hiermit kündige ich deine Beschäftigung bei Talker Jacks. Ich brauche dein Badge.
Welches Badge? Du meinst mein Namensschild?
Ja, genau. Ich brauche dein Badge.
Das ist kein Badge. Das ist ein blödes Namensschild. Und du hast mich gezwungen, es zu kaufen.
Das gehört zur Firmenpolitik. Ich will es zurück.
Tja, und ich will, dass du damit aufhörst, deine Hemden durchzuschwitzen und alle damit anzuekeln.
Ja, es läuft tatsächlich nicht so besonders gut für Tammy im gleichnamigen Film. Tammy, der auch jetzt übermorgen am Donnerstag in unseren Kinos anläuft. Gespielt wird sie von Melissa McCarthy, werden die meisten von euch oder zumindest viele von euch aus dem Film Brautalarm kennen. Die lustige Dicke, ja, ganz platt gesagt. Melissa McCarthy spielt Tammy, bei der alles gerade schief läuft. Sie ist nicht nur gefeuert worden in der Frittenbude, in der sie arbeitet, sondern sie hat auch noch ihre Karre zu Schrott gefahren, weil ihr, Zitat, mal wieder ein Hirsch vors Auto gelaufen ist. Und dann erwischt sie auch noch ihren blöden Ollen zu Hause mit einer anderen Frau. Tammy ist reichlich bedient und sucht das Weite, allerdings gar nicht so einfach. Ohne Kohle, ohne Auto und zu Fuß laufen mit ihrem Körperumfang ist auch eher schwierig, muss man dazu sagen. Also wendet sie sich an Oma Pearl, sehr lustig gespielt von Susan Sarandon, denn die hat einen Wagen und die hat Kohle und die wollte schon immer mal die Niagara-Fälle sehen. Gut, denkt sich Tammy, ist nicht ganz so die Fluchtroute, die ich vor Augen hatte, aber dann schnappe ich mir halt die Oma und mache mich mit der auf den Weg und schon sind wir mittendrin in einem ziemlich aberwitzigen einzigen Roadmovie, auf dem Tammy auch, ich verrate nicht weiter wie, aber irgendwie durch blöde Zustände und Zufälle in Besitz einer Waffe gerät. Und damit nimmt das Unheil seinen Lauf.
Wollen Sie auch eine Fruchttasche?
Ich mag Fruchttaschen.
Gut, dann nehmen Sie sich eine Fruchttasche raus und auch eine für...
Nein, schon okay, danke. Ich mag die nicht besonders.
Warte, Scheiße. Worüber hatten wir gerade gesprochen? Ich richte eine Waffe auf dich und biete dir Fruchttaschen an. Also nochmal, willst du ein paar Fruchttaschen?
Fruchttaschen mag ich sehr.
Ja, das ist der Humor, den Melissa McCarthy selber sehr, sehr gerne mag, weil sie sich einfach nicht zu schade ist, sich selbst volle Kanne zum Horst zu machen. Spielt diese Tammy tatsächlich auch als sehr, sehr plumpe, einfältige, sehr, sehr ungeschickte, ja, richtig klischeehafte Dicke mit einer ganz schlechten, rausgewachsenen Dauerwelle, die im Endeffekt ja auf der Suche ist nach einem ruhigen Leben und Zufriedenheit, was ihr bisher aber einfach nie geglückt ist. Und je länger sie mit der Oma unterwegs ist, auf dem Weg zu den Niagara-Fällen, desto mehr lernt sie über sich selbst. Ist kein Film zum Niederknien oder hinterher sagen, sowas Tolles habe ich noch nie im Leben gesehen, aber ein Film, der von Will Ferrell produziert worden ist und bei einem Drehbuch, das Melissa McCarthy selbst zusammen mit ihrem Ehemann Ben Falcone geschrieben hat, der den Film auch der Regie geführt hat bei dem Film, ist zumindest was, wo man reingehen kann und wirklich 90 Minuten Spaß hat und ordentlich gelacht hat, also insofern wirklich eine nette Komödie, die man sich anschauen kann. Eine andere, die ich euch auch noch kurz vorstellen möchte, aber der weiß ich nach wie vor noch nicht so ganz genau, was ich von ihr halten soll, heißt Die Mamba, ist eine österreichisch-deutsche Koproduktion, in der Christoph Maria Herbst einen Ermittler spielt, der auf der Suche ist nach dem weltweit gefürchtetsten Geheimagenten und Profikiller, genannt Die Mamba.
Dechiffriert die Computer, entschlüsselt alle Notizen, dreht alle Babuschkas einzeln um. Jedes Detail ist wichtig.
Chef! Ich habe einen Hinweis am Rechner gefunden.
Gute Arbeit. Haben Sie die Firewall gehackt?
Nein, Facebook.
Mamba auf Terrormission nach Casablanca geschickt.
Und 27 Leuten gefällt das.
Das Problem ist, dass diese Mamba natürlich wahnsinnig geschickt ist, dieser weltweit gesuchte Profikiller, immer der Polizei und damit auch diesem Ermittler gespielt von Christoph Maria Herbst einen weiten Schritt voraus ist. Es gibt nur ein Problem. Diese Mamba, gespielt von Michael Naviarani, begegnet irgendwann ja einem Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht.
Ich bin die Mamba.
Sie sind wer?
Die Mamba.
Aber die Mamba ist weiblich. Sind Sie ein bisschen komisch oder so?
Sag mir sofort, was du über meine Mission weißt und ich sage dir, in welchem Hotel deine Frau ist.
Das darf nicht wahr sein. Sie haben dahinter denselben Leberfleck, den ich auch habe. Fantastisch.
Die Pistole.
Sie hatten die Pistole genau wie ich? Wir sind Zwillinge. Ich glaube 100%, wir sind Zwillinge. Haben Sie auch manchmal diese...
Sie schießen daneben, genau wie ich.
Sag mir endlich, was ich wissen will.
Und damit sind wir mittendrin in einer Verwechslungskomödie. Natürlich, dieser Terrorist, hätte ich beinahe gesagt, dieser Profikiller, genannt die Mamba, sieht blöderweise einem Hussein Sarivi sehr, sehr ähnlich. Der wiederum ist Sounddesigner in einer Wiener Keksfabrik und der harmloseste Mensch auf diesem Planeten. Und zack, sehen zwei Leute genau aus wie ein international gesuchter Profikiller. Natürlich werden die beiden miteinander verwechselt und daraus entsteht eine ziemlich absurde Geschichte. Das Ganze, ja, hat so ein bisschen den Witz, also eine Mischung von Helge Schneider, Rowan Atkinson in seinen Agentenrollen und dann ist da noch ein bisschen rosa-roter Panther mit drin aus den 70er Jahren mit Peter Sellers in der Hauptrolle. Traut euch vielleicht mal rein in den Film. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kommt raus und habt sehr gelacht oder ihr kommt raus und sagt, so einen blöden Scheiß habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Das ist also ein bisschen risky business, dieser Film, aber ich traue euch zu, dass ihr selbst entscheiden könnt, ob dieser Film möglicherweise was für euch ist. Ich habe an einigen Stellen tatsächlich sehr gelacht. Jetzt ist es gleich 9 Uhr und damit ist für heute Schluss mit eine Stunde Film am Dienstagabend. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Ich bin Tom Westerholt, für heute raus. Bis dann und tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.